Sie hören das Interview der Woche mit Jim Bob Nikschas und dem Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, grüße Sie.
Herr Heil, fliegen Sie dieses Jahr eigentlich noch in den Sommerurlaub?
Das haben wir vor und wir hoffen auch, dass es klappt.
Haben Sie es schon mal erlebt, dass bei Ihnen auch ein Koffer nicht mitgekommen ist, wie das gerade vielen Leuten geht?
Nicht aktuell, aber vor vielen Jahren ist mir das auch schon mal passiert. Der kam dann aber später.
Da sind wir ja schon beim Thema, die Luftfahrtbranche, die gerade doch viele Probleme hat, weil doch wieder sehr viele Menschen in den Urlaub fliegen wollen. Die hat ja auch Milliardenhilfen bekommen in der Pandemie und jetzt aber erleben wir, dass sehr viel Chaos an den deutschen Flughäfen und auch ganz in Europa passiert. Sind Sie da noch ziemlich sauer auf die Unternehmen?
Ja, das bin ich, weil jetzt auch Urlauber darunter zu leiden haben. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Pandemie der Luftfahrtbranche, vor allen Dingen den Airports, aber auch den Linien ziemlich geholfen haben mit Wirtschaftshilfen, vor allen Dingen mit dem Instrument der Kurzarbeit. Aber offensichtlich sind Leute entlassen worden, trotz Kurzarbeitergeld. Andere Branchen haben die Leute an Bord gehalten, um jetzt wieder nach dieser Pandemie in der Sommerzeit durchstarten zu können mit Fachkräften, mit Arbeitskräften an Bord. Da ist viel schiefgelaufen. Und gleichwohl wollen wir helfen, wo immer es geht, damit das jetzt nicht auf dem Rücken von Urlaubern ausgetragen wird.
Ja, Sie haben ja schon angekündigt, dass ausländische Hilfskräfte nach Deutschland kommen sollen, vor allem aus der Türkei. Erklären Sie uns doch mal, wie genau das jetzt klappen soll. Was muss da jetzt passieren?
Es ist vor allen Dingen nach wie vor nach den Fehlern, die gemacht wurden, auch Verantwortung der Airlines und der Flughäfen dafür zu sorgen, dass sie genug Personal haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen. In der entstandenen Situation sind die auf die Bundesregierung zugekommen und haben gesagt, wir haben ein Angebot, dass vorübergehend auch Hilfskräfte, die vor allen Dingen bei der Gepäckabfertigung helfen, aus der Türkei, die das schon mal gemacht haben, zu uns kommen, zeitlich befristet. Wir haben uns das angeguckt. Die wollten ursprünglich, dass wir Leiharbeiter holen. Da habe ich gesagt, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wenn ihr das bewerkstelligen könnt, die Leute zu holen, um ein bisschen den Druck zu nehmen, dann erlauben wir das unter Auflagen. Die Auflagen sind ganz klar. Wir dürfen da kein Sozialdumping zulassen. Das heißt, es geht nicht, dass da Leiharbeiter eingesetzt werden, sondern die müssen fest angestellt werden. Zum Zweiten, sie müssen nach Tarif bezahlt werden, anständig, weil das harte Arbeit ist. Das Dritte ist, sie brauchen menschenwürdige Unterkünfte. Wir werden das auch kontrollieren. Unter den Prämissen, wie gesagt, erlauben wir das, wie gesagt, um den Urlaubern zu helfen. Ob es funktioniert allerdings, liegt nach wie vor in der Verantwortung der Unternehmen.
Das soll ja auch eine vorübergehende Maßnahme sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Schmerzt Sie das dann doch, weil so richtig nachhaltige Arbeitsmarktpolitik ist das ja dann gerade nicht?
Nee, das ist pragmatische Hilfe in der Notsituation, aber es ist kein Dauerzustand. Und deshalb ist die Erwartung der Bundesregierung zugleich auch, dass diese Branche insgesamt dafür sorgt, dass sie attraktiver Arbeitgeber ist. Und das Beste ist, dass der dringende Aufruf auch der Bundesregierung, meine Erwartung auch, dass die Branche sich mit den Gewerkschaften, mit Verdi zusammensetzt beispielsweise und einen Tarifvertrag macht, den ich für allgemeinverbindlich erklären kann. Denn es geht ja um die Attraktivität von Bezahlung, um gute Arbeitsbedingungen in diesen Zeiten. Und das ist die Verantwortung der Unternehmen selbst. Und deshalb nochmal, das ist jetzt eine Notsituation, der wir im Sommer helfen. Aber es ist kein Dauerzustand. Und übrigens, eins ist auch klar, die Innenministerin hat klargemacht, dass bei Sicherheitsfragen auf Flughäfen es keine Kompromisse geben darf. Das heißt, die Menschen, die da arbeiten, die müssen natürlich sicherheitsüberprüft sein.
Und das wiederum dauert ja doch ziemlich lange. Das heißt, im Prinzip nützt es ja vielen Menschen, die jetzt bald in die Sommerferien starten wollen, gar nicht so wahnsinnig viel, oder?
Es hilft an der einen oder anderen Stelle. Und ich sage nochmal, die Behörden werden schnell arbeiten. Wir arbeiten auch gut zusammen. Die Länder, die für die Sicherheitsüberprüfung zuständig sind, haben zugesagt, dass sie zügig prüfen werden. Das Auswärtige Amt wird zügig Visa erteilen. Ich werde mit der Bundesagentur für Arbeit Arbeit unter den Auflagen, die ich genannt habe, erlauben. Der Staat wird alles tun. Aber jetzt sind die Unternehmen am Zug, an dieser Stelle das auszubügeln, was sie selbst verursacht haben.
Ja, dieser Fachkräftemangel, den wir da gerade ja erleben, der betrifft ja nicht nur die Flughäfen alleine, sondern auch immer mehr Branchen in Deutschland. Also das Handwerk zum Beispiel oder auch die Bauwirtschaft, von Pflege und Krankenhäusern gar nicht zu reden, die Gastronomie auch. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat letztens eine Prognose vorgestellt, dass wir 5 Millionen fehlende Arbeitskräfte haben bis 2031. Wird Ihnen da bei diesen Aussichten auch ein bisschen bange?
Ja, vor allen Dingen bin ich entschlossen, dass wir alle Register ziehen, damit Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel auch nicht zur dauerhaften Wachstumsbremse in Deutschland werden. Richtig ist, dass wir das in einzelnen Branchen heute haben, in einzelnen Regionen, auch noch nicht in allen in Deutschland. Aber dass Handwerker zum Beispiel Aufträge nicht abarbeiten können oder verschieben müssen, das hat jeder von uns, der mal einen Handwerker angerufen hat, vielleicht auch schon mal erlebt. Was ist also zu tun? Auch da müssen Wirtschaft, Gewerkschaften und Staat zusammenarbeiten. Das kann nicht einer alleine. Und ich will mal darüber reden, welche Potenziale wir haben und welche wir heben müssen, um die Lücke bis 2030 zu schließen. Da ist das Thema Frauenerwerbsbeteiligung. Wir haben eine Generation unglaublich gut ausgebildeter Frauen in Deutschland. Die Frauenerwerbstätigkeit ist gestiegen, aber das Arbeitszeitvolumen ist nach wie vor so, dass Männer eher Vollzeit arbeiten und Frauen sehr, sehr oft Teilzeit arbeiten. Da geht es um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit auch um ein Riesenpotenzial. Das Zweite ist, wir reden über Fachkräftemangel und haben gleichzeitig 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne Ausbildung in Deutschland. Denen müssen wir eine zweite Chance geben. Vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass die Entwicklung nicht so weitergeht, indem wir Berufsorientierung konsequent an allen Schulformen in Deutschland haben. Wir reden über Fachkräftemangel und haben 50.000 junge Menschen, die Jahr für Jahr die Schule verlassen, ohne Schulabschluss. Und wir müssen das Thema Weiterbildung angehen, Beschäftigungsfähigkeit derjenigen, die schon im Arbeitsprozess sind, damit die Beschäftigten von heute auch in der wandelnden Arbeitsgesellschaft die Arbeit von morgen machen können. All das gleichzeitig müssen wir tun und dann braucht man noch qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Und dazu werden die Bundesinnenministerin und ich im Herbst ein Gesetz für ein modernes Einwanderungsrecht vorlegen, damit wir qualifizierte Kräfte, damit wir kluge Köpfe und helfende Hände nach Deutschland bekommen.
Ja, Sie sprechen es schon an. Muss denn Deutschland ein vielleicht noch viel, viel größeres Einwanderungsland werden? Ihr FDP-Kollege Christian Dürr, der hat schon vor ein paar Jahren mal vorgerechnet, dass er glaubt, wir bräuchten so im Jahr 500.000 qualifizierte Einwanderer in Deutschland. Teilen Sie diese Schätzung?
Ich werde jetzt mich nicht auf eine Zahl einlassen, aber die Größenordnung ist ungefähr das. 400.000 sagt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, was wir auf Sicht brauchen. Wir haben heute einen Stand, und das ist die gute Nachricht in diesen schwierigen Zeiten, einen sehr hohen Beschäftigungsstand von fast 34 Millionen Sozialversicherungspflichtiger beschäftigt. Das ist der höchste, den wir je in Deutschland hatten. Und das ist viel mehr als vor einigen Jahren übrigens prognostiziert. Aber wir müssen daran arbeiten, dass in einer älter werdenden Gesellschaft wir alle Potenziale im Inland heben und qualifizierte Zuwanderung brauchen. Und das ist nicht nur eine Frage von Gesetzen. Ich habe in der letzten Legislaturperiode ein erstes Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ich sag's mal, gegen erhebliche Widerstände der CSU damals durchgepaukt. Das ist aber noch viel zu bürokratisch und da ist in dieser Fortschrittskoalition aus SPD, Grünen und FDP ein anderer Spirit. Wir werden modernes Einwanderungsrecht schaffen. Aber das Recht, wie gesagt, reicht nicht. Es geht um ganz praktische Dinge. Es geht darum, dass wir eine Anwerbestrategie haben, dass wir Einwanderung, die wir brauchen, qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte, nicht nur hinnehmen, sondern wollen. Es geht um den Zugang zu Sprache und es geht immer auch darum, dass man Integration mitdenkt. Es kommen ja nicht nur Fachkräfte, es sind Menschen. Und das ist die Strategie, auf die wir setzen werden und wo wir besser werden müssen in Deutschland.
Es klingt ja auch schon ziemlich umfassend. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Es geht auch um Ausbildung, es geht um die Anwerbung und natürlich auch darum, dass die Menschen dann Wohnraum hier in Deutschland bekommen. Wie schnell, glauben Sie, lässt sich das umsetzen, dieses ganze große Paket?
Also das Gesetz, das Einwanderungsgesetz wird im Herbst kommen. Ich rechne damit, dass wir das zügig hinbekommen. Aber ich werde insgesamt auch eine Fachkräftestrategie mit Wirtschaft und Gewerkschaften und den beteiligten anderen Bundesministerien, auch den Ländern vorlegen, der beides deutlich macht. Wo haben wir Potenziale im Inland? Nochmal, da gibt's immer noch eine ganze Menge. Wir haben zum Beispiel immer noch 600.000 Langzeitarbeitslose. 2/3 von denen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das werden wir ändern. Wir werden ins Gesetz schreiben, dass Vorrang haben soll das Nachholen eines Berufsabschlusses, weil oft diese Menschen vielleicht mal kurzfristig in prekäre Arbeit kommen, aber nicht nachhaltig integriert werden. Also alle Potenziale heben und ergänzend die qualifizierte Zuwanderung organisieren. Das ist neben der Energiefrage die große wirtschaftspolitische Frage der Zukunft, dass wir auch 2030 und danach genug qualifizierte Kräfte in Deutschland haben, um wirtschaftlich, um sozial erfolgreich zu sein.
Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt auch, dass man mit Zuwanderung das Problem ja auch nicht alleine lösen könnte, nur abmildern. Wie steht es um das Thema Automation? Also ist es vielleicht auch eine Option für die Zukunft, dass wir sagen, es gibt bestimmte Jobs, die jetzt schon sehr wenige Menschen überhaupt nur noch machen wollen, dass wir die lieber automatisieren und dann die Menschen in andere Jobs schicken? Ist das ein Szenario, was Sie sich vorstellen können?
Es wird ja einen wahnsinnigen Wandel der Arbeitsgesellschaft geben, nicht in den nächsten 30 Jahren, sondern in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Da gibt es eine gute Nachricht. Nach allem, was wir wissen, wird uns in Deutschland auch mal wieder in diesem Wandel die Arbeit nicht ausgehen. Aber es gibt eine anstrengende Nachricht. Es wird in vieler Hinsicht andere Arbeit sein. Und wenn wir jetzt mal genauer reingucken, dann gibt es Berufe, die nicht verschwinden werden, aber wo sich Tätigkeitsanforderungen verändern.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel in der Automobilwirtschaft, wenn Sie heute an einem Verbrennungsmotor arbeiten und demnächst am Elektromotor arbeiten. Oder es neue digitale Kompetenzen gibt, die Sie brauchen, wenn Sie im Kfz-Bereich arbeiten. Da ist ja weniger Schrauben und mehr digital Lesen angesagt, um mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt andere Bereiche, gerade bei Handel, Banken und Versicherungen, wo tatsächlich menschliche Arbeit automatisiert wird, durch den Einsatz zum Beispiel von künstlicher Intelligenz. Da geht es dann nicht, wie in den anderen Berufen, die ich eben genannt habe, um betriebliche Weiterbildung, sondern es geht auch um berufliche Neuorientierung. Ich will, dass Menschen auch die Chance haben, tatsächlich mit 30, 40 oder 50, wenn es drauf ankommt, nochmal einen neuen Beruf lernen zu können. Und es gibt einen Bereich, in dem wird die Nachfrage nach menschlicher Arbeit nicht nur nicht weniger, sondern mehr. Die ganzen sozialen Berufe, Gesundheit, Bildung, Pflege. Also all dieser Wandel gleichzeitig. Und eine Konsequenz: Deutschland muss dafür eine Weiterbildungsrepublik werden. Dafür werden wir neue Instrumente schaffen, zum Beispiel eine Bildungszeit nach österreichischem Vorbild, in dem die Menschen tatsächlich auch die Unterstützung bekommen, auch finanzielle Unterstützung, sich weiterbilden zu können. Aber wir werden vor allen Dingen den Schulterschluss mit Wirtschaft, Gewerkschaften, Politik brauchen. Denn eine Ausbildung in Deutschland, das ist immer noch eine gute Eintrittskarte in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben. Ist aber kein Dauerabo mehr. Und bei Weiterbildung müssen wir besser werden. Und das ist mein großes Thema neben Fachkräftesicherung.
Ja, gerade beim Thema Ausbildung hat man ja das Gefühl, dass schon seit Jahren eigentlich in Deutschland da so ein bisschen was nicht ineinander greift. Also wir hören von den Firmen, wir finden keine Azubis mehr. Wir haben auf der anderen Seite viele junge Leute, die keine Ausbildung haben oder finden. Von den Firmen habe ich jetzt schon öfter gehört, naja, die jungen Leute sind nicht mehr willens umzuziehen, sind nicht so wahnsinnig flexibel, haben keine guten Schulabschlüsse. Stimmt das aus Ihrer Sicht oder wo ist der Gap? Also wo greift da was nicht ineinander?
Ich glaube, dass es viele Facetten hat. Das eine ist, wir haben tatsächlich weniger junge Leute als früher durch die Demografie. Das zweite ist, es gibt einen gesellschaftlichen Trend, der da heißt, versuch Abitur zu machen, versuch zu studieren. Das ist auch gar nicht verkehrt. Es führt aber nicht dazu, dass das immer zu Abschlüssen führt. Ich glaube, dass dieses Land nicht nur Master braucht, wir brauchen auch viele Meister. Wir haben eigentlich auch ein System der beruflichen Bildung, was einmalig gut ist mit Theorie und Praxis, das sogenannte duale Ausbildungssystem. Ich glaube, ein Schlüssel ist Berufsorientierung, möglichst an allen Schulen in Deutschland ab der 5. Klasse, auch an allen Schulformen, auch an Gymnasien. Es ist vollkommen richtig, dass wir nicht akademische Bildung gegen berufliche Bildung ausspielen. Es gibt ja auch immer mehr Hybride, also zum Beispiel Dualstudierende. Deshalb ist es aber richtig, dass man jungen Menschen frühzeitig die Vielfalt von Berufen näher bringt. Und ich meine jetzt nicht mal so ein kurzes Schnupperpraktikum. Ich meine ein Unterrichtsfach, wie ich das in einigen Schulen schon gesehen habe. Da gibt es in meiner niedersächsischen Heimat an einer integrierten Gesamtschule das Fach Arbeit, Technik, Wirtschaft. Da lernen die wirklich schon Berufe kennen. Und das führt auch dazu, dass junge Menschen dann für ihre Ausbildung vielleicht eine richtige Entscheidung treffen und sich nicht nur auf bestimmte Berufsbilder oder berufliche Ausbildungswege konzentrieren.
Influencer zum Beispiel, ist das für Sie ein Beruf?
Es ist eine Erscheinung. Es ist jetzt kein, glaube ich, dualer Ausbildungsberuf. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, also bei aller Sympathie zu Influencern, dass wir auch gute Rollenvorbilder haben in Deutschland für junge Männer und für junge Frauen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass neben den vielen Influencern, über die so viel berichtet wird, vielleicht auch mal eine coole Kfz-Mechatronikerin in Erscheinung tritt oder ein Polizist oder eine Polizistin. Wir haben so viele tolle Berufe und das Stichwort ist Matching. Eine zweite Sache ist mir übrigens auch wichtig. Wir verlieren trotz Fachkräftemangel viel zu viele junge Menschen nach wie vor in den Übergängen von Schule zu Beruf. Da müssen wir besser werden. Und das Schlüsselwort dabei heißt Jugendberufsagenturen. Dass nicht Behörden so aneinander vorbei sind, dass junge Leute sozusagen zwischen die Ritzen fallen. Denn wenn man eine Ausbildung verpasst, dann rächt sich das im Arbeitsleben für viele. Ich habe es ja vorhin gesagt, 2/3 der Langzeitarbeitslosen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Die kriegen sie mal dann in Hilfstätigkeiten, aber nicht wirklich dauerhaft in ordentliche Arbeit. Und langfristig rächt sich das zum Beispiel auch in der Alterssicherung. Wenn man nur prekär gearbeitet hat, wenn man nicht viel eingezahlt hat, hat man am Ende auch eine miese Rente. Also da müssen wir besser werden, aber ich sehe Ansätze, wie wir das hinbekommen. Ich kenne auch viele Unternehmen, die sich wirklich kräftig bemühen, das gut hinzukriegen. Bei anderen ist ein bisschen Luft nach oben. Man kann ja nicht nur jammern, sondern man muss anpacken. Aber ich sage mal ein positives Beispiel. Ich habe in Schleswig-Holstein eine Tischlerfirma besucht, eine Tischlerin, eine Meisterin, die gesagt hat, wir haben irgendwann festgestellt, bewirbt sich keiner mehr. Und dann haben wir den jungen Leuten sogar ein Elektroauto angeboten und wir haben wieder ein paar bekommen. Also es geht auch darum, dass man sich bemühen muss, dass man attraktiver Arbeitgeber sein muss. Aber dem Handwerk ist da wenig vorzuwerfen. Es ist eher die Industrie, die sich in den letzten Jahren aus der Ausbildung auch verabschiedet hat.
Ist denn da das Signal mit der Mindestlohnerhöhung und der damit einhergehenden Erhöhung auch bei den MIDI- und Minijobs, da wurden ja auch die Verdienstgrenzen angehoben jetzt für den Herbst, ist das dann das richtige Signal? Weil es gibt ja auch Kritik, da befürchtet man, ja, dass die Menschen dann doch wieder mehr in den Teilzeitjobs quasi versacken, weil sie dann das auch da mehr verdienen. Ist das der richtige Weg?
Also der richtige Weg ist auf jeden Fall die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Das ist für viele, viele Leute die größte Gehaltssteigerung in ihrem Leben, 6,5 Millionen Menschen, die davon profitieren werden. Viele Frauen, die ja sehr, sehr fleißig arbeiten, aber die zu wenig verdient haben, um wirklich davon über die Runden zu kommen. Das andere ist die Frage, welche Anreize setzen wir tatsächlich auch in der Steuer- und in der Abgabenpolitik, dass sich Arbeit mehr lohnt als sozusagen Minijobs. Und da ist es gelungen, im Übergang von Minijobs zu den sogenannten Midijobs dafür zu sorgen, dass das finanziell attraktiver ist. Denn richtig ist, wer ein Leben lang nur einen Minijob macht, der wird am Ende Probleme haben mit der Alterssicherung. Ich habe nichts gegen geringfügige Beschäftigung, aber es ist in der Regel für Nebentätigkeiten und nicht für eine Vollzeitarbeit gedacht. Es sind Jobs, die oft von Studierenden gemacht werden oder auch von Rentnerinnen und Rentnern. Aber wir müssen gucken, dass wir da nicht falsche Anreize setzen. Ich habe es ja vorhin gesagt, das Arbeitszeitvolumen zu heben, ist auch ein Beitrag zur Arbeitskräfte- und Fachkräftesicherung.
Ja, Stichworte Anhebung auch beim Arbeitsvolumen. Es gibt ja auch Vorschläge, die sagen, naja, wenn wir gerade auch den Fachkräftemangel bekämpfen wollen, wir könnten ja auch alle ein bisschen länger arbeiten. Also da gibt es Vorschläge von 42-Stunden-Wochen zum Beispiel, im Kontrast, sage ich mal, zur oft gewünschten 4-Tage-Woche. Ist das vielleicht auch ein Stück der Wahrheit, dass wir künftig auch alle mehr arbeiten müssen?
Ach, wer ist denn alle? Also ich kenne schon ganz schön viele, die in der Pflege bis zum Anschlag arbeiten. Und da wird dann immer gesagt, wir müssten das Renteneintrittsalter über 67 bis 70 erheben. Ich halte das für absolut falsch. Ich bin für flexible Übergänge in Ruhestand. Aber dass ein Polizist noch bis 70 arbeitet, dass ein Pfleger bis 70 arbeitet, dass man auf dem Bau bis 70 arbeitet oder am Stahlofen, ist furchtbar lebensfremd. Das wären Rentenkürzungen für Menschen. Deshalb, was den Lebensarbeitszeitbezug betrifft, flexible Übergänge ja, aber eine stärkere Erhöhung des Renteneintrittsalters wird es nicht geben. Da können doch so viele Professoren sich zu äußern. Das ist der falsche Weg. Und ich habe auch gehört, dass es jetzt die Forderung gibt, mehr Überstunden zu machen oder die Wochenarbeitszeit zu verlängern. Das ist aus meiner Sicht auch nicht die Lösung der Probleme. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass wenn wir das Arbeitszeitvolumen von Frauen, die ungewollt in Teilzeit sind, sagen wir mal bis 2030 um nur so 10% höher machen könnten, dann wären das ein paar hunderttausend Arbeitskräfte im Äquivalent mehr. Das halte ich für den richtigen Weg. Und deshalb ist es richtig, dass wir zum Beispiel den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen in ganz Deutschland umsetzen, damit Kinder gut versorgt und betreut werden, damit Männer und Frauen auch selbstbestimmt arbeiten können, und zwar nicht nur Teilzeit. Das halte ich für einen moderneren Weg. Und da können wir uns, glaube ich, an skandinavischen Ländern ein bisschen stärker orientieren.
Wollte gerade sagen, haben Sie denn ja gewisse Vorbilder, in denen es besser läuft, wo wir auch hin müssen, auch in Bezug auf die Alterssicherung?
Ja, vor allen Dingen müssen wir bei der Alterssicherung eins im Blick haben. Wir werden ja in diesem Jahr noch Gesetze machen, die dauerhaft die Rente stabilisieren, auch das Rentenniveau für alle Generationen, die auch Zukunftsvorsorge liefern werden. Das ist eine große Aufgabe, weil ab 2025 die sogenannten Babyboomer, die vor 64 Geborenen, in den wohlverdienten Ruhestand geben. Danach wird es weniger. Ich bin Jahrgang 72, von mir gibt es schon nicht mehr so viele. Und dann wird es noch weniger. Das hat was mit der Einführung der Pille zu tun gehabt. Und das werden wir am Arbeitsmarkt und in der Rente auch spüren. Aber eins vergessen viele, glaube ich, die sich politisch zur Rente äußern. Je besser der Arbeitsmarkt läuft, desto stabiler die Rente. Je mehr Menschen im erwerbsfähigen Alter in den Arbeitsmarkt integriert sind, desto stabiler die Rente. Und wer es nicht glaubt, der muss sich Prognosen von vor 10 Jahren über die Rente angucken. Die waren viel pessimistischer, was den Beitragssatz und auch was das Rentenniveau betrifft. Warum? weil wir heute ungefähr 4 Millionen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter mehr haben, als vor Jahren tatsächlich auch prognostiziert. Und deshalb beides tun, in der Rente die Weichen richtig stellen und dafür sorgen, dass der Arbeitsmarkt intakt ist, dass möglichst viele im erwerbsfähigen Alter arbeiten und damit auch einzahlen. Das hilft uns in den nächsten 15 Jahren, auch die Alterssicherungssysteme stabil zu halten.
Ja, diese Rentenpessimisten, die, wie Sie sagen würden, die gibt es ja immer noch. Jetzt gerade auch mit der deutlichen Rentenerhöhung. Jetzt im Juli, Sozialverbände sagen, das reicht nicht aus. Andere wiederum werfen Ihnen vor, dass die Rentenpolitik der Ampel doch auf Kosten der Jüngeren geht, die künftig immer mehr belastet würden. Was stimmt denn nun?
Beides nicht. Also Tatsache ist, dass die Rentenerhöhung in diesem Jahr eigentlich einer guten Entwicklung des Arbeitsmarktes im letzten Jahr folgt und auch ganz guten Lohnabschlüssen. Und das heißt, das ist nicht irgendwas, was ich ausgewürfelt habe, sondern es ist so, dass die Rente der Lohn- und Arbeitsmarktentwicklung folgt immer in einem Jahr danach. Das ist der Mechanismus der Rente. Und deshalb gibt es in diesem Jahr zum 1. Juli gab es jetzt Erhöhungen von 5,3% im Westen und 6,1% im Osten. Ist tatsächlich die höchste Rentensteigerung seit vielen Jahrzehnten. Und sagen einige, aber wir haben auch eine hohe Preisentwicklung und ich weiß, dass die in einzelnen Monaten auch drüber ist. Und deshalb ist es auch richtig, dass man gezielt Menschen mit unteren und mittleren Einkommen auch unterstützt, nicht mit der Gießkanne. Aber die Rentenerhöhung ist richtig. Und das andere sind die von der anderen Seite kommen, diejenigen, die eigentlich unser gesetzliches Rentenversicherungssystem auf den Müll schmeißen wollen. Ich sage nicht, dass die Rente sicher ist wie Norbert Blüm, sondern wir haben verdammt hart zu arbeiten, dass sie sicher und stabil bleibt am Arbeitsmarkt und in der Rentenpolitik. Aber die gesetzliche Rente, das muss die tragende Säule der Alterssicherung bleiben, ergänzt um betriebliche oder private Altersvorsorge. Aber das ist etwas, was für alle Generationen wichtig ist. Und wenn ich ein Gesetz vorlegen werde, das Rentenniveau zu sichern, dann mache ich das gerade im Interesse der jüngeren Generation. Da geht es ja nicht um die Rentnerinnen und Rentner von heute, sondern um die, die jetzt im Erwerbsleben sind und die danach kommen. Und da braucht man einen fairen Interessenausgleich zwischen den Generationen, aber auf gar keinen Fall eine Stimmung, in der wir Menschen verschiedener Generationen aufeinander hetzen oder gegeneinander ausspielen. Es braucht Generationengerechtigkeit und das heißt für mich Generationensolidarität.
Lassen Sie uns noch mal kurz über die Arbeit in der Ampelkoalition sprechen. Zuletzt, so hatte man ja zumindest das Gefühl, hat es schon immer wieder mal ein bisschen geknirscht. Gerade bei der FDP hat man so ein bisschen den Eindruck, die schreit gerne am lautesten und bekommt dann auch am Ende, was sie möchte. Wie ist denn da so Ihr Eindruck?
Das ist nicht mein Eindruck. Ich finde, wenn man fair ist, muss man sagen, wir haben in dieser Ampelkoalition schon viel hingekriegt. Sie haben vorhin die Mindestlohnerhöhung genannt. Zum 1. Oktober auf 10 Euro. Er steigt jetzt schon mal Anfang Juli auf 10,45 Euro. Wir haben erstes Rentenpaket auf den Weg gebracht, um beispielsweise auch Erwerbsgeminderten besser zu helfen, also den Menschen, die nicht mehr arbeiten können. Wir haben wichtige Entscheidungen getroffen, die im Zusammenhang mit Krieg und Krise stehen. Wir haben aufgeräumt zum Beispiel mit der Vernachlässigung unserer Streitkräfte, Stichwort Sondervermögen. Also sowohl was Fortschritt betrifft, als auch Krisenmanagement, glaube ich, arbeitet diese Regierung, wenn es drauf ankommt, richtig gut zusammen. Ja, manchmal knirscht es, das liegt in der Natur der Sache, weil man unterschiedliche Vorstellungen hat. Aber ich kann Ihnen eins sagen, ich bin ja der einzige Minister, auch der in der letzten Regierung am selben Posten war. Und im Vergleich zur Großen Koalition ist das hier wirklich eine Fortschrittsregierung, weil wir wirklich vieles möglich machen können, was jahrelang liegen geblieben ist. Die Energiewende anzupacken, die notwendigen Stromtrassen zu schaffen, die Wasserstoffinfrastruktur. Nicht zu leugnen, dass wir einen höheren Strombedarf haben an Erneuerbaren, ist so ein Schritt, der in diesem Jahr gelingt. Dafür zu sorgen, dass wir ein modernes Einwanderungsrecht bekommen, wird mit dieser Regierung gelingen. Da habe ich bei der CDU-CSU immer nur erlebt, was die nicht wollen. Am Ende des Tages ist es so, in dieser Koalition haben alle was vor. SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Es ist nicht immer dasselbe, aber sie wollen das Land gemeinsam erneuern. Und da muss man dann auch Kompromisse finden. Das ist auch gar keine Frage, um Fortschritt zu machen. Aber wir haben nicht die Blockaden, die ich in der Endphase der Großen Koalition erlebt habe, die in vielen Bereichen einen Reformstau geschaffen haben, den wir jetzt aufräumen müssen mit dieser Koalition.
Glauben Sie denn, dass das auch mit dem Thema Schuldenbremse nächstes Jahr gelingt? Auch da heißt es ja gerne, naja, wie will man das schaffen? Sie wollen ja auch, Sie haben ja angekündigt, beim Bürgergeld auch die Sätze künftig ein bisschen erhöhen. Also es wird ja viel Geld brauchen, auch für den Klimaschutz. Ist diese Schuldenbremse dann nicht die größte Blockade, die Ihnen im Weg liegt?
Es ist anstrengend, aber die Schuldenbremse ist zum einen Teil unserer Verfassung. Die kann man nur in Notzeiten tatsächlich außer Kraft setzen, wie wir das in der Corona-Pandemie ja machen mussten, weil es falsch ist, eine Wirtschaftskrise reinzusparen, weil Sicherungen notwendig waren. Wir haben Zukunftsvorsorge in vielen Bereichen getroffen, zum Beispiel durch den Energie- und Klimafonds. Aber wenn es nicht eine wirtschaftliche Eskalation gibt, ist das Ziel mit dem Bundeshaushalt 23 auch die Vorgaben der Schuldenbremse wieder einzuhalten. Wenn es allerdings wirtschaftlich, ich sage wenn oder falls, es eskalieren würde, zum Beispiel durch ein sofortiges Gasembargo, und wir nicht nur eine hohe Preisentwicklung hätten, sondern auch eine massive Wirtschaftskrise, dann müsste man nochmal neu diskutieren. Aber sonst halte ich mich an Verabredungen, so anstrengend das ist. Und das heißt, man muss seine politischen Projekte priorisieren. Das muss ich auch als Arbeits- und Sozialminister, das müssen alle Kollegen. Aber so ist das in der Koalition verabredet. Und ich versuche auch, dass wir das gemeinsam miteinander hinbekommen.
Das Interview der Woche mit Hubertus Heil. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.